Herzlich willkommen zur Impro-Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 22. Folge der Impro-Lounge unterhalte ich mich heute mit Sascha Keller, Kursteilnehmer beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum Kompetitivität für Sascha ein zentrales Element der Impro ist, warum er jedem seiner Kollegen, auch Sandro, einen Impro-Kurs empfehlen würde.
Und wie ich die Geri ausquetsche über neue Shows im nächsten Spielplan.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Sascha, es ist Februar 2025 und ich freue mich, mit dir die 22. Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Du wurdest am 23. April 2000 geboren. Du bist damit, glaube ich, der Erste mit dem Jahrgang 2000 in diesem Podcast und hast im Laufe der Jahre an verschiedenen Orten in der Schweiz gelebt. Darunter Frauenfeld, Mülheim, Gachnang, Bern, St. Gallen, Fehraltdorf und in Kürze steht ein Umzug an Schönetalwil am Zürichsee an. Beruflich bist du als Software-Ingenieur tätig und hast eine Lehre als Informatiker mit Schwerpunkt Applikationsentwicklung absolviert. Zusätzlich wurde die technische Berufsmaturität erfolgreich abgeschlossen. Sportlich bist du vielseitig interessiert und hast über 10 Jahre Eishockey gespielt und an der Schweizer E-Dart-Meisterschaft teilgenommen. In der schweizweiten Seifenkistenwertung wurde über eine gesamte Saison hinweg ein 2. Platz erreicht und zudem wurdest du firmeninterner Schachturniermeister. Seit rund 2 Jahren besteht eine große Begeisterung für das Bouldern und Klettern. Klammer auf, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, Klammer zu. Seit Ende 2024 ist Impro-Theater eines deiner neuen Leidenschaften und mit einem großen Enthusiasmus und im Schnelldurchlauf durchläufst du alle Kurse. Und genau deswegen bist du heute hier. Herzlich willkommen im Podcast, Sascha.
Hoi, danke vielmals für die Einladung. Freue mich mega zum da sein.
Ja, auf diesen letzten Punkt kommen wir dann bei meinem Thema, gehen wir noch näher drauf ein. Jetzt das Allerwichtigste. Was ist eine E-Dart-Meisterschaft? Ist das Dartspielen am Computer oder wofür steht das E in E-Dart-Meisterschaft?
Also es gibt ja wie 2 Arten von Dart. Stil Dart ist das, wo man kennt, wo im Fernsehen läuft.
Das ist Stil.
Stil,
also Stil. Wie mit gutem Stiel oder wie ein Eis am Stiel, oder?
Nein, das ist mit der Metallspitze.
Wo ach, Stiel, Englisch, Stil-Dart. Stahl.
Ja. Okay. Mhm. Und dann gibt es halt noch E-Dart, das ist ja meistens so Bars, wo du halt mit dem
Plastikspitze und diesen Nippeldingern. Genau. Also diese Scheiben haben Nippel.
Ja, genau, wo es auch automatisch ausrechnet. Ist ein bisschen einfacher.
Ah.
Und das ist E-Dart. Und dort bin ich an der Schweizer Meisterschaft gewesen, habe ich mitgemacht.
Und ist das grundsätzlich anders als Steel Dart? Also, oder wenn man E-Dart kann, kann man auch Steel Dart? Und warum bist du nicht über Weihnachten da irgendwo in England in so einem Pub und mit lauter fetten Männern dabei? Ich finde eben schon, die Dart-Weltmeisterschaft ist schon absurd. So Männer, die überhaupt nicht aussehen, als wären sie sportlich, werden da wie Superstars gefeiert.
Ja, also es ist schon ein bisschen anders. Also Steel Dart sind meistens auch ein bisschen schwerer. Mhm. Aber sonst, wenn du gut E-Dart kannst, dann bist du auch recht schnell im Steel Dart innen und umgekehrt. Aber es ist halt einfach komplett anders. Ja.
Jetzt, die meisten, die ich da sehe, ich bleibe jetzt mal da dran, weil ich bin so das Kind, das ist mit dem deutschen Sportfernsehen, heute Sport 1 groß geworden und ich bin immer noch auf deren Webseite und die zelebrieren diese Dart-Weltmeisterschaft ja wie bekloppt. Das sind ja alles alte Männer und ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss das lange machen, um darin gut zu werden. Wenn ich jetzt ganz schnell in meinem Kopf ausrechne und du bist im April 2000 geboren, dann bist du ja erst 24 Jahre alt.
Ja.
Wie wird man in dem Alter schon Schweizer Vize-E-Dart-Meister?
Ah, ich bin eben dort nicht Vizemeister geworden.
Ach Mist. Ach, du hast teilgenommen.
Ich habe nur teilgenommen.
Jetzt habe ich die Seife. Ach, du hast. In meinem Kopf habe ich die ganze Zeit gedacht, du bist Zweiter geworden.
Das wäre recht stark gewesen. Nein, ich hab dort mitgemacht.
Und dafür muss man sich qualifizieren oder anmelden?
Nein, man kann sich einfach anmelden.
Ah, aber immerhin hast du es gemacht, ne?
Ja, und ich habe auch mega viel gespielt. Sicher 3-4 Mal in der Woche mit meinem Vater in der Bar.
Ja.
Und ich glaube, darum sind dort auch eher dickere Menschen, weil es wird viel Bier getrunken dabei.
Dann reden wir über das, wo du über eine gesamte Saison hinweg den zweiten Platz erreicht hast. Die schweizweite Seifenkistenwertung.
Genau.
Heißt das, du, also Seifenkiste ist ja, du baust dir selbst einen, oh, er nickt schon, aber ich sag mal, was ich glaube. Okay. Es ist ein antriebsloses Gefährt mit Reifen, klassisch aus einer Seifenkiste mit Rädern dran und dann rollt man bergab. Aber das muss man lenken können. Es ist ja nicht nur runter, man muss es auch lenken können. Jetzt, er hat sehr mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, selber gebaut.
Ja, also man kann selber bauen, aber dann kann man nicht an der offiziellen Wertung teilnehmen. Dann ist ein bisschen in einer Fun-Kategorie.
Ich glaube, dass der Hauptsponsor von diesem Event sind die Leute, die Seifenkisten verkaufen. Nein.
Also du kannst schon auch eigene bauen, aber dann es gibt ein richtig großes Regelwerk mit Normen, wo du alle musst erfüllen und Gewicht und Breite und alles. Darum haben wir eine gekauft, weil wir sind handwerklich auch nicht so begabt. Und die kosten dann auch schnell mal 2.000, 3.000 Franken solche Kisten. Wow. Das ist auch mit Carbon.
Okay.
Geschichtig. Ja, darum haben wir das gekauft, dass wir sicher eine gute Kiste haben.
Ja.
Und das sind dann pro Jahr etwa 20 bis 25 Rennen, wo du immer machst. Und ja, für den ersten Platz gibt es 25 Punkte, ähnlich wie bei Formel 1.
Ja,
und
ja,
dann hast du am Schluss eine Wertung und dann bin ich zweit geworden.
Und das heißt, man reist dann mit dieser Carbon-Kiste durch die Schweiz und fährt verschiedene Hänge durch?
Genau. Mein Vater hat einen Sponsor gefunden, der uns einen Bus zur Verfügung gestellt, dass wir die Kiste irgendwo hier tragen können.
Also ich stelle mir jetzt schon so einen großen Reisebus
so
vor.
So ein VW T5-mäßiger.
Also so einen kleinen, also einen VW-Bus, nicht einen großen Bus, wie die VBZ benutzt.
Ah, nein.
Weil ich habe mich das schon so vorgestellt, wie so ein Profi-Sportteam, das dann mit so einem riesen Bus durch die Gegend zieht.
Nein, es ist alles noch ein bisschen klein und familiär. ja, aber das ist in der ganzen Schweiz, also von Graubünden bis ins Wallis, Tessin, aber überall in der Schweiz.
Und wie lang ist so eine Rennstrecke? Also wie lange fährt man da?
Es gibt eine mega große Range. Also es gibt Rennen, die sind ein paar hundert Meter und gehen 40 Sekunden. Und die längste ist fast 2 Minuten, 3 Minuten unterwegs über mehrere Kilometer. Ja, also so im Schnitt 1 bis 1,5 Minuten.
Und ist das gefährlich?
Ich bin mal aus der Kiste rausgekommen. Ich bin,
war das am nächsten Morgen, wo du am Abend davor ganz viel Dart gespielt hast in der Bar?
Nicht einmal, das ist ja noch das Traurige. Nein, ich bin dort gerade aus einem Baum hier gefahren. Ja, es hat schon Heuballen, die den Baum ein bisschen abdecken, aber es war ein Frontalcrash. Also kann schon gefährlich sein, aber du musst auch einen Helm haben. So halbe gefährlich.
Und ist das, ich stelle mir jetzt vor, dass da ja Gewicht und Leichtigkeit das Thema ist, dass das jetzt wieder eher etwas ist, wo nicht dicke alte Männer dran teilnehmen.
Ja, da kommt es dann auch immer auf die Strecke drauf an. Wir haben vor dem Rennen tun wir immer die Strecke ablaufen. Aha. Und dann schaust du, okay, musst du viel bremsen und dann wieder schneller werden, machst du eher leichter oder jetzt lange ausrollende Strecken, dann tust du eher ein bisschen mehr Gewicht, so viel, dass es noch im Erlaubten ist.
Und was für Personen waren, also was für Arten von Menschen sind das gefahren? Waren das auch alle, wie alt warst du, als du das gemacht hast?
Du darfst offiziell nur bis 16 fahren.
Das sind Kinder. Alright,
okay. Also, du kannst auch als Erwachsener fahren, einfach dann auch nur in der Fun-Kategorie.
Ich war ganz cool, wohin mich alten Männer mit selbstgebauten Seifenkisten.
Nein.
Ich Film, die tollkühnen Männer in selbstgebauten Kisten. Ja.
Es gibt zum Teil extra noch ein Rennen, wo die Eltern fahren, zum mit dem Kind vergleichen.
Damit man den Eltern irgendein Incentive gibt, warum sie ihr Wochenende in Graubünden auf einem 40-sekündigen Rennen verbringen.
Und dann zum Teil musst du noch Kisten wieder ausschleichen.
Und ich glaube nicht, dass der 13-jährige Sascha das gemacht hat, sondern mach ich nicht. Ich setze mich in meine Kiste ziemlich hoch.
Ja, ich bin ja Athlet, ich muss ja erholt sein. Kann ich nicht nur
absolut. Nee. Und dann war Mama drin und hat die Muskeln
massiert und wieder Bagat gemacht.
Ja, schon klar. Also das, und jetzt sag mal, Pokal, Geld, Ruhm, was kriegt man dafür, wenn man der Zweite im schweizerischen Seifenkistenrennen wird?
Pokal. Also ich habe ein Regal voll Pokal natürlich und Respekt vor den anderen, das ist auch ein großer Punkt. Du bist dann eher so die bekannte Person.
Aha.
Und Geld null, aber ich habe auch schon ein Velo gewonnen,
Okay, also da gibt es halt schon Preise,
ja, ja,
die von lokalen Sponsoren.
Ja, genau. Es kann von mega wenig oder schlechtes Zeug, oder kannst auch Kerker-Sachen gewinnen. Also wenn du auch so einen 400 Franken Hochdruckreiniger schon gewinnen.
Da freut sich jeder 13-Jährige.
Ja. Ja, den man auch gut braucht. Also. Aber meistens hat mein Vater dann gesagt, welches Geschenk ich sollte nehmen. Weil ich einmal das Velo nicht will. Und er hat gesagt, ich muss es nehmen. Noch nicht.
Ah, ist das ein bisschen wie das, ich habe das ja mal beim Schwingen miterlebt, ne, dass die ja diese Preisstände haben, genau. Wo du in der Reihenfolge des Sieges darfst ja. Du hingehen und dir Sachen holen.
Genau so ist es, ja.
Aha, das ist also, ein bisschen ist das Schwingen für Kinder, einfach mit Rädern.
Genau.
Und das Ganze hast du gemacht, während du 10 Jahre Eishockey gespielt hast?
Ja, ich habe eine Zeit lang beides gemacht. Also ich habe von 3 bis 10, 8, 10 Eishockey gespielt und dann aufgehört. Und dann habe ich von 10 bis 16 Seifkiste gefahren und mit 14, 15 nochmal angefangen Eishockey zu spielen. Es hat so kleine Überschneidung gegeben, aber nicht alles zusammen.
100%. Wenn ich jetzt diese 3 Sachen, die du mir ja geschrieben hast, die du gemacht hast, und jetzt, wie wir gleich erfahren werden, in welcher Intensität du Impro machst, machst du alles in deinem Leben so extrem intensiv?
Ja, ich lebe nach dem 1-0-Prinzip. Entweder mache ich es richtig oder gar nicht.
Und gibst du dann Sachen auch relativ schnell wieder auf?
Nein, eigentlich nicht. Ich bleibe schon lang hartnäckig. Solange ich noch besser werde und Fortschritt sehe. Mhm. Und ich auch weiss, wenn ich noch mehr Effort reinstecke, komme ich auch noch weiter. Mhm. Dann höre ich eigentlich nicht auf.
Würdest du sagen, dass mit der Umgebung, mit der du groß geworden bist, war das allgemein so? Oder warst du, was das angeht, anders? Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die sich so intensiv mit vor allen Dingen einer ganzen Reihe von Dingen beschäftigt haben. Und ja, mit einer ganzen Reihe. Ja. Ich weiß ja auch noch, dass es ja dann auch noch Aufnahmen und Musik gibt im Hintergrund, die sich so extrem mit Dingen beschäftigen. Würdest du sagen, da warst du anders als andere?
Also jetzt in meinem familiären Umkreis, mein Vater ist auch recht sportlich in mega vielen Richtungen und ich habe mit ihm auch als Kind mega viel gemacht. Und von meiner Mom habe ich den Durchhaltewillen dann noch bekommen, weil sie hat gesagt, wenn du etwas anfängst, dann musst du auch ein bisschen etwas dafür geben. Dann war das wie so ein Kombi, gewesen, wo das so ein bisschen zusammengeschweißt hat, dass ich so rausgekommen bin.
Du klingst nicht wie ein fauler Mensch.
Danke. Ich finde aber schon, aber ich finde faul.
Also meinst du, faul sein machst du dann auch richtig? Weil wenn ich dann schon faul bin, bin ich richtig faul.
Ich finde faul, das wird so negativ, hat so eine negative also viele Leute denken, das ist negativ. Ich finde es gut, weil ich alles effizient und schnell machen will. Und das ist, weil ich faul bin. Ich würde mich schon als faul bezeichnen, aber positives faul.
Interessant. Alright, cool. Das war mal so als kleiner Einstieg, dass man, die meisten von euch, die das jetzt hören werden, kennen den Sascha ja nicht. Ist ja jetzt keine Person, die jetzt allgemein bekannt ist bisher im An und für sich, aber wenn wir die Vita der anderen Dinge sehen, mal schauen, was da noch passiert, um ein bisschen ein Bild zu geben. Und jetzt wollen wir ihn ein bisschen näher kennenlernen und kommen zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Seit Mitte November, Anfangs November.
Und wie bist du zur Impro gekommen?
Das ist eine witzige Geschichte. Ich bin zuerst gar nicht Fan gewesen. Also meine Freundin arbeitet ja bei euch. Und dadurch habe ich mal ein bisschen erfahren, was Impro-Theater überhaupt ist oder dass das gibt. Und sie hat mich dann wollen mitnehmen an eine Show. Und ich habe gesagt, keine Chance. Ich finde Theater nicht cool. Ich habe mit der Schule müssen dort hingehen. Habe ich nicht cool gefunden.
Also warst du mit der Schule im Impro-Theater oder im Theater?
Allgemein im Theater. Theater. Und ich habe mir nicht können darunter vorstellen, was Impro-Theater ist. Ich habe gedacht, das ist auch einfach eine Form von Theater. Und das finde ich sicher nicht gut. Und sie hat mich dann können überreden, wie sie meiner Mom 2 Gucci geschenkt hat und gesagt hat, komm doch mit dem Sascha eine Impro-Show schauen.
Sneaky.
Ja. Und dann sind wir eine Show schauen. Ich glaube, es war Maestro. Und dann ist in der Halbzeit Pause gewesen. Und nachher habe ich zu der Dodo gesagt, also meine Freundin, ich will das auch machen. Das sieht mega lustig aus, mega cool, mega interessant. Und dann habe ich mich irgendwann angefangen anmelden für Kurs.
Kannst du dich erinnern, was es an Theater war, was dich so massiv abgeschreckt hat? Warum dir das nicht so getaugt hat?
Ich finde, so das ganze Umfeld, dort sind mega viele so alte Menschen gewesen, und es war so in einem Opernhaus gewesen, also mega schön und alles, aber es ist so, ich habe wie nicht so dort eingepasst, ich habe mich dort nicht so wohl gefühlt. Und ja, die Aufführung...
Weißt du noch, was es war?
Keine Ahnung mehr. Ich bin dort... noch ein bisschen am Träumen gewesen. Es hat mich so null gecatcht und ich habe einfach gedacht, ja, jetzt ist mein Abend am Arsch wegen der Schule und wegen dem Theater. Und ich habe nur die Erfahrung gehabt. Und darum bin ich dann so anti gewesen, Theater, ja.
Interessant. Ich habe, ich kann mich noch, also ich weiß, das war sicher das erste Theaterstück, aber ich bin auch mit der Schule im Theater gewesen und das war ein Stück namens Hautnah.
Okay.
Das wurde auch mal verfilmt später. Aber es hat mich, also vielleicht hat es mich auch deswegen gecatcht, einfach, es ist also zwei Zweierbeziehungen, also zwei Paare, die dann dauernd ihre Partner tauschen.
Ja.
Und ich weiß noch, ich fand das großartig. Aber ich kann nachvollziehen, also wenn ich jetzt ins Theater gehe, oder ich gehe gerne in Theater, aber ich gehe nicht gerne Theater schauen. Ich gehe zum Beispiel viel lieber Konzerte oder viel lieber Musicals schauen. Denn ich habe das Gefühl, in den Theatern, in denen ich bin, da wird sehr viel Leere produziert. Also ich war im Herbst oder Winter war ich im Theater Regieblick und dann sitzt du einfach mal 20 Minuten dort. Und es gibt so dieses, man möge jetzt bitte warten, bis es dann losgeht. Und das habe ich auch. Da habe ich auch gedacht, boah, also.
Ja, es ist alles so ein bisschen, es ist so auch alles so langsam. Und ich finde das heutzutage mit dem ganzen Instagram, wo alles so schnelllebig ist, muss das auch alles schnell passieren. Das Theater muss ein bisschen schneller werden.
Warum denn? Also es könnte ja auch sagen, wir sind einfach das Gegenstück.
Ja, also aber wenn, ich finde, dann muss man auch damit rechnen, dass viele Junge sagen, keine Lust, weil die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kleiner. Denn ich finde, dass beim Impro ist das so schnelllebig. Und das finde ich, das tut, glaube ich, auch viele Jüngere ansprechen. Ja, das Theater ist auch so langgezogen. Wenn die ersten 5 Minuten nur ein bisschen Vorstellungen von den Charakteren ist, dann haben die meisten, glaube ich, keine Lust mehr.
Also eben, es ist eine Frage davon, dass ich glaube, dass die Erzähltechniken haben sich in vielerlei Hinsicht auch wahrscheinlich massiv durch Social Media und durch das viel mehr Zugänglichkeit von Fernsehen und Serien durch Streaming haben verändert und das ist sicher auch eine Form für die Live-Performances, dass sie dem sich anpassen müssen, weil sie treffen auf eine andere Sehgewohnheit, als das früher war.
Ja.
Also das ist, glaube ich, nicht nur jetzt so. Ich weiß noch, als ich studiert habe, das war 2003 bis 2007 und da gab es am Opernhaus Zürich, konntest du als Studierender quasi eine halbe Stunde vor Eröffnung konntest du zur Kasse gehen und alles, was nicht verkauft wurde, hast du dann irgendwie für 20 Franken haben können. Okay. Das heißt, du konntest dann halt wirklich so auf 300 Franken Plätzen für 20 Franken sitzen.
Ja.
Und ich habe auch schon vor über 20 Jahren gedacht, meine Güte, das ist alles zu langsam und zu lang. Also eben Oper-Ding, das dann immer noch 3,5 Stunden dauert und dann auch noch zum großen Teil, selbst wenn es auf Deutsch ist, es nicht verständlich ist, was sie singen, Du musst eigentlich den Text kennen, um es zu verstehen. Und das hat mich damals auch nicht angesprochen. Also zum Beispiel Oper habe ich auch nie den Zugang zu gefunden.
Ja, ich glaube, du bist nicht der Einzige.
Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige. Aber hey, es gibt immer noch sehr viel öffentliches Geld, um die Opern zu unterstützen. Und es hat ja für gewisse Menschen auch seine Daseinsberechtigung. Ja,
also ich finde nicht, dass Oper und was weiß ich nicht so geht oder Theater. Ich bin einfach nicht Fan davon, aber es hätte Daseinsberechtigung.
Jetzt warst du in dieser Pause von dieser ersten Aufführung, hast ja schon in deiner Pause, was jetzt wieder für dieses sich mit vollem Enthusiasmus und Reinkommitten gesagt, ich will das auch machen. Jetzt frage ich dich, warum? Warum? Was war es, was du da gesehen hast, wo du gedacht hast, und es mir reicht nicht einfach nur, es ist lustig, das ist, viele Dinge auf der Welt sind lustig. Warum wolltest du das machen?
Ich has, es ist wie, ich bin an dieser Show gsi und das, was sie gemacht haben, ist so wie mega nahbar gsi. Es hat wie nicht gewirkt, dass es mega in den Sternen steht. Es ist wie, improvisieren kann ja jeder, Natürlich hast du dann noch Skill-Level, aber du musst nicht 2 Jahre irgendeine Schule mal machen, dass du kannst anfangen. Und das allein schon der Gedanke, dass du da recht dann einfach recht einfach hier kommst, das habe ich mega interessant gefunden. Und ich werde auch gern gehört. Ich werde gern gesehen. Und das ist dann wie so eine recht gute Kombi gewesen, wo ich denke, ich finde es mega lustig. Darf ich nicht sagen, aber.
Du darfst es schon also, sagen, aber jetzt allein nicht.
Ja, okay. Ja, es ist mega funny, die Leute sehen dich. Es, sieht, es ist mega nahbar. Und man kann den Personen dort eine gute Arbeit bereiten.
Cool. Wie viele Shows hast du gesehen, abgesehen von dem einen Maestro?
Ich bin jetzt schon ein paar Mal gsi. Ich hätte jetzt geschätzt 7, 8.
Alright, dann bin ich gespannt.
Ich habe jetzt auch alle Kollegen vom Thurgau schon eingeladen. Und der ein Kollege hat auch gesagt, ihm sei Theater gar nichts, er hat nicht wollen. Yeah. Und dann habe ich ihm müssen ein Versprechen machen. Schau, ich zahle dir das Ticket.
Yeah.
Und wenn du es scheiße findest, dann musst du es nicht retour zahlen und wenn es gut findest, erst dann zahlst du es retour.
So aber auf Garantie. Die Idee, seine Mutter einzuladen, bist du nicht gekommen. Ja, schade.
Ich kenne seine Mama auch nicht.
Ich hätte das schon gut gefunden. Sag du, ich lade da, ich habe deine Mutter schon eingeladen. Du musst mitkommen.
Du musst jetzt mit deiner Mom rum.
Das ist die neue 41 Marketingstrategie. Bring deinen Sohn, bring deine Tochter. Okay, was ist denn bisher aus all den Shows, die du gesehen hast, deine Lieblingsshow und warum?
Ich finde jetzt immer noch, glaube Maestro finde ich am witzigsten, weil es am schnellsten ist. Und ja, ich habe gerne Wettkampf. Ich finde Wettkämpfe mega spannend zu schauen oder auch selber machen. Und dort hat man ja so ein bisschen einen Wettkampf-Vibe. Und ja, so ein bisschen die Kombi, der schnelle Wettkampf, finde ich schon recht interessant.
Wenn du von schnell redest, jetzt gibt es ja verschiedene Elemente, was schnell heißen kann. Es kann ja, dass die eine Szene in sich schnell ist. Es kann sein, dass schnell neue Dinge passieren. Was ist das Element von Schnelligkeit?
Ja, es ist ja wie zum Beispiel bei Brainfuck. Das ist ja wie eine Erzählung, wo ich auch schon gesehen habe, von der Madame Curie ist gewesen.
Also Brainfuck ist eine Show, in der wir auch für die Spieler eine unbekannte Wissenschaftlerin wird von einer anderen Wissenschaftlerin porträtiert und ihr Leben erzählt. Und die Spieler bieten immer an, wie sie sich vorstellen, dass das Leben ausgeschaut hätte. Und dann wird das immer wieder mal korrigiert oder bestätigt und dann geht es weiter. Ja.
Genau. Und eben, das ist dann halt eine Erzählung, die dann über 1-2 Stunden geht. Und bei Maestro ist halt wirklich, du hast die zwei, kämpfen jetzt gegen die zwei und doch spielen jetzt ein Spiel oder machen eine Szene. Und Szenen sind ja meistens nur 30 Sekunden bis eine Minute. Und so die Schnelligkeit von der Abwechslung, das finde ich, ja.
Also das war jetzt also die Schnelligkeit der Abwechslung der Szenen im Vergleich, das warum dir Maestro besser gefällt als Brainfuck. Verstehe ich das richtig?
Ja.
Okay,
glaub,
cool.
Ja.
Cool.
Also und vor allem eben der Wettkampfaspekt, das ist fast noch wichtiger.
Aber ich spoiler jetzt was. Dir ist schon mal bewusst, dass der Wettkampf fake ist.
Hä?
Ja. Also fake nicht im Sinne davon, dass wir wissen, wer gewinnt, das wissen wir nicht, aber fake im Sinne davon, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
Ja, ja, also das...
Also dass die...
ich hab denkt, ihr wüsstet, wer gewinnt.
Nein. Aber der Gewinn ist so ein bisschen wie eine Kugel, die du oben in so einen Schlitz reinsteckst. Das ist ein zufälliges Ergebnis.
Ja,
was am Ende, schön. Also wenn es so links, rechts, weißt du, was ich meine? So diese Dreiecke
mit
Stocken und die Kugel muss an jedem Schritt sich entscheiden, ob links oder rechts. Und dann gibt es gewisse Leute, die sind halt eher in der Mitte, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und es gibt Leute, die sind eher am Rand, die haben eine weniger höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel da ankommt.
Ja, ich weiß, also es ist ja nicht so saubere, reine Wettkampf. Das weiß ich schon, aber das ist so ein Element, die nicht.
Und ich finde, das ist auch mega wichtig, denn also der Keith Johnstone, der ja diese kompetitiven Improformen entwickelt hat, der hat das ja als Element eingeführt, nicht unbedingt, und das weiß ich nicht, weil ihm Kompetitivität so wichtig war, sondern weil er das als Zugangspunkt gesehen hat, weil er gesagt hat, das macht es zugänglich. Und das hast du ja eigentlich auch gerade genauso bestätigt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man den Wettkampf so weit noch auslebt, dass jemand, who's not in the know, dass der oder die den Wettkampf wahrnimmt, Weil wenn man, ich habe eben auch schon viele auch Theatersportshows gesehen, wo man gesagt hat, eigentlich machen wir hier ein Liebesfest und wir spielen miteinander und dann fehlt dieses Element. Und dieses Element, glaube ich, ist nicht in sich ein Bewertendes, wer ist besser und schlechter, weil das ist nicht so, aber es ist eine Zugänglichkeitsform.
Hm? Ich finde, das ist ja eigentlich in jedem Sport, hast ja halt immer den Wettkampf. Mhm. Und das ist doch cool, wenn man sagt, die Person finde ich jetzt mega cool, ich würde sie jetzt anfangen und für sie sein. Und das
voll.
Hat man wieder dann so eine Connection zu der Person.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich die Impro, weil sie eben, ich meine, in vielen anderen Sportarten, wenn man jetzt Eishockey nimmt, du hast als Eishockey-Spieler oder Team ja kein Interesse. Dein primäres Interesse ist zu gewinnen. Und es ist komplett egal wie. Also das muss nicht unterhaltsam sein.
Ja.
Ich meine, das ist ja etwas, was ich glaube an Fußball, so sehr ich Fußball liebe, das ist eines der Dilemmata an Fußball. Ne? Dass du halt Fußball kannst du destruktiv machen und du kannst gewinnen und es war nicht interessant. Und die Impro will ja in erster Linie unterhaltsam sein und deswegen darf quasi dem Sieg nicht untergeordnet werden, die Unterhaltung, sondern andersrum. Ich glaube, das ist noch ein zentraler Unterschied. Ne? Also wenn du ein guter Boxer bist, dann hau den einen nach 3 Sekunden auf die Bretter. Nee. Also wenn du jetzt 1.000 Franken für ein Ticket für den Boxkampf ausgegeben hast und der ist nach 3 Sekunden vorbei, denkst du auch so, alright, gehen wir mal Canapés essen.
Ja, das ist ein bisschen Geld rausgehört. Ja, nein.
Aber ich glaube, das ist genau die schöne Spannung. Auch für die Leute, die auf ihrem Improweg sind, ist zu sagen, ich glaube, was du gesagt hast, jetzt teile ich ganz fest, dass die, ich habe es eben auch so erlebt, ich habe das kompetitive Impro am Anfang mega geil gefunden. Und zwar für mich in mega Zugänglichkeit. Dass wir das als Leute, die das machen, nicht vergessen und gleichzeitig das darstellen, ohne dass eben, ich zerstöre nicht deine Szene, weil ich dann weiß, du kriegst weniger Punkte.
Ja. Das ist dann wirklich ein schmaler Grad und dann dürfen wir selber, wenn man spielt, glaube ich, auch nicht den Wettkampf voll im Vordergrund stellen.
Voll. Und ich glaube, deswegen ist so ein Mindset, was ich hilfreich finde, ist, wir spielen den Wettkampf. Wir versuchen so gut wir können, einen Wettkampf zu spielen und nicht so, wie wir können, einen Wettkampf zu gewinnen.
Ja.
Und so gut ich kann, einen Wettkampf zu spielen, kann auch sein, ich bin halt jetzt in der Rolle des Verlierenden des Wettkampfs. Ja. Oder des tragischen Helden, den alle lieben, aber er hat leider das Finale verloren. Ja. Das ist mein Maestro Reality. Ich glaube, ich habe aus allen Maestro-Finals, in denen ich je dabei war, ich glaube, ich habe irgendwie so eine 10%ige Gewinnwahrscheinlichkeit. Und das ist ein bisschen tiefer als die zu erwartenden 50%. Du wolltest was sagen?
Ich finde, glaube ich, darum ist auch wichtig, dass ihr beim Maestro der Sieger gewinnt ja etwas. Mhm. Da ist ja dann mehr einfach symbolisch. Ich glaube, es wäre dann problematisch, wenn dann auf einmal heisst, der Sieger kommt irgendwie 1000 Stutz über.
Voll.
Wenn auf einmal, also eben so Sachen dürfen dann nicht mit einfließen.
Voll. Und du warst ja mit dabei, als wir an der Impro-EM waren.
Ja.
Beim Finale. Und die Impro-EM hatte natürlich genau das Problem, weil auch wenn es nicht wirklich, also es gibt diesen Pokal, der bei uns Backstage steht, aber der ist nicht das zentrale Element, was es zu gewinnen gab, ist, du kannst dich Europameister nennen.
Ja.
Und das hat ja, zumindest für uns, das war, also wir wollten das auch gewinnen, weil das gab für uns mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, es gab was Reales zu gewinnen.
Ja.
Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Also es ist nicht ganz egal, ob du jetzt das Finale verlierst oder nicht.
Ja, aber ich finde, es hat es wie eigentlich fast nicht gemerkt. Wo ich es gesehen, also man hat sich ja recht gut unterstützt gegenseitig. Das habe ich mega fair und sportlich gefunden. Es hätte auch wahrscheinlich ganz anders rausgekommen.
Also ich kann vielleicht sagen, es hat im Hintergrund schon, also jetzt nicht unbedingt beim Finale, ich habe das eher in Halbfinals und in den Vorrunden mitbekommen.
Ja.
Dass es da durchaus auch Ärger gab, weil eben das hat ja dann, also wenn du die Vorrunde war so organisiert, dass an einem Wochenende haben 6 Teams gespielt und von den 6 Teams kam die Gruppe, die am besten war, weiter, die am meisten Punkte hatte, weiter, also aus 6. Und das war ja, da gab es auch was zu gewinnen. Also die Person, die Gruppe, die die meisten Punkte hat, die darf nochmal und die anderen nicht. Und die durfte dann in einem, was war es, im Werk 7, das waren, ich weiß nicht, 700 Zuschauer, vor 700 Zuschauern spielen. Und das hat schon, nicht bei allen, das hat viel mit dem Mindset zu tun und mit welchem Mindset sind Leute hingegangen und wie verbissen sind sie denn da. Aber die Verbissenheit kann es natürlich in der Impro auch geben, aber ich glaube, sie ist auch gefährlich. Cool. Was war denn bisher dein Lieblings-Impro und oder an und für sich Moment bisher?
ich habe mir das überlegt und es ist für mich eigentlich ganz klar euren EM-Titel. Das ist, danke nochmal, dass ich gerade vorbeikommen durfte, mega nett gewesen. Ja, und vor allem auch, ich habe dort echt gesehen, dass das Niveau von euch wirklich mega hoch war. Mhm. Also,
du meinst, wie wir gefannt haben, das Niveau von,
ja, von den Fahnen,
die man,
ja,
da gebaut, genau, hat.
Nein. Nein, ich meine, also ich kann, für mich ist das mega verdient gewesen, dass ihr gewonnen habt, und das sage ich jetzt unparteiisch, so unparteiisch wie möglich. Ja, ich habe das auch mega cool gefunden, dass man sieht, dass ihr europaweit jetzt da eigentlich schon nochmal ein Niveau höher sind wie alle anderen. Das ist mega cool gefunden.
Warst du auch im Halbfinale? Nee, du bist ins erste Finale gekommen, oder?
Nein, wir sind auch im Halbfinale.
Du warst auch im Halbfinale mit den Belgiern. War mit den Belgiern, oder? Doch. Ja, ja.
Finale
mit den Griechen.
Eben, Griechenland.
Griechenland-Finale waren die Rumänen, genau, genau, genau. Okay. Wie hast, da hast du ja dann das erste Mal das an und für sich so im Pulk mit. Ja. Anhängen, du warst ja nicht der einzige Partner, der mit dabei war, als an und für sich Pulk erlebt. Was jetzt, kanntest du das an und für sich zu dem Zeitpunkt?
No, fast gar nicht.
Ja, das ist ja, das war ja im Mai.
Ja.
Das war ja noch in 7 Monate, bevor du deine erste Show geguckt hast.
Ja.
Ach, Herr Jemine.
Ja, das, das habe ich noch gar keine Berührungspunkte gehabt mit
dir. Ach, das, ich mache erst gerade den Zusammenhang. Das heißt, du hast dieses Finale geschaut, aber das hat dich noch nicht motiviert, den Kurs zu machen, sondern das dann erst im... erst später?
Nein, warte. Also, bis ich eben den ersten Kurs angefangen habe, ist eben schon ein Zeitchen gegangen.
Ah.
Ich habe gewusst, okay, ich wollte jetzt einen Kurs machen. Danach war halt noch der Sommer und dann muss ich ja raus klettern und so.
Ah. Keine Zeit. Also, du hast also nicht die Show gesehen für den Kurs direkt von
November. Nein. Okay. Da ist noch ein bisschen länger gegangen.
Aber dann erzähl mir mal, wie ist das an und für sich so als Pulk? Wie hat das auf dich gewirkt?
Mega laut und energiegeladen. Das ist wirklich krass gewesen für mich.
Inwiefern laut?
Also, ihr sind alle mega outgoing und redet viel und auch viel durcheinander. Und das ist irgendwie so eine Struktur im Chaos gewesen, auch im Zug. Mhm. Und auch, wo wir dann am Bahnhof sind, wo wir da noch mit umgetanzt haben und umgejubelt haben, das ist schon... recht outgoing, mega beeindruckend, aber darum ja laut und energetisch.
Ich weiß noch, also während dieser Zugfahrt, die, wo wir alle hyped und verkatert und zurückgefahren sind, gab es aber auch, ihr werdet das eben, apropos, dass es auch anderes gibt, gibt es auch Kati, die im auf dem Sitz vor mir mit Kopfhörern Formel 1 geguckt hat, im Zug, um sich diesem Pulk zu entziehen.
Ja, es ist gut, wenn jemand das nicht mag, dann wird das natürlich respektiert, aber ja, da kann man sich gut ausleben bei euch.
Mhm. Cool.
Ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage der Biografie, und zwar, auch wenn deine Impro-Reise noch nicht so lang ist, aber ich frage dich trotzdem, Sascha, was ist die eine Impro-Weisheit?
Shit.
Ich habe vergessen, Sascha im Vorfeld zu sagen, wenn er denkt, dann sollte er Denkgeräusche machen, damit keine langen Pausen entstehen. Genau. Was ist, lieber Sascha, die eine Impro-Weisheit?
Das ist jetzt mega basic, aber der Spaß muss immer im Vordergrund sein.
Mhm.
Immer. Weil, das habe ich selber gemerkt, sobald du dich verkrampfst, dann ist für dich weniger lustig, für die, die schauen, weniger lustig und für die, die mitspielen, weniger lustig. Mhm. Darum ja, nicht so verkopfen und einfach drehen und Spaß haben.
Und was meinst du mit dem Begriff Spaß haben und verkrampfen? Was bedeutet das für dich?
Ja, Fehler zulassen, offen sein für Fehler zelebrieren. Das haben wir natürlich auch alles mega gut gelernt in diesen Kursen. Mhm. Und ja, je mehr dass du das machst, desto mehr lernst du es auch.
Also du meinst verkrampfen im Sinne von, ich habe Angst, Fehler zu machen, oder ich reagiere,
es ist halt so das Gefühl, das ist schwierig zu beschreiben, aber wenn du merkst, dass jetzt eine Szene zum Beispiel nicht so gut läuft, dann bringt es auch nichts, irgendwie einfach auf Krampf irgendetwas Witziges wollen sagen oder... einfach die Szene an sich reissen und irgendwo anlenken und die anderen auf die Seite schmeißen. Ja, das einfach zelebrieren, dass es jetzt halt nicht so gut läuft. Anstatt, ja. Cool. Ist schwierig zu erklären, ja. Einfach immer lachen zwischen denen.
Ja, ich glaube, wenn ich das in meine Worte fassen dürfte, was ich glaube, was du gesagt hast, ist einfach Freude an dem haben, was jetzt gerade passiert und nicht so fest darüber nachzudenken, was jetzt hier gerade passieren sollte.
Genau, so hätte ich es schöner gesagt. Ja.
Warten mal 20 Jahre ab, dann hast du das schon so oft in irgendwelchen Kontexten gedacht oder gesagt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Cool. Ja, dann sind wir am Ende angekommen der Biografie und wir kommen jetzt zu Geralds Thema. Dein Impro Basic 1 hast du am 9. und 10. November 2024 gemacht, den Impro Basics 2 am 16. und 17. November, also gerade eine Woche später, und dein Impro Basics 3 am 30. November und am 1. Dezember, also innerhalb von nicht mal 3 Wochen alle 3 Kurse. Und seit dem 8. Januar bist du im Bühnenkurs Grundlagen und ich habe mir sagen lassen, dass du das gesamte Thurgau schon zur Abschlussshow eingeladen hast. Wann ist die Abschlussshow?
Am 23. Februar.
Ah, sehr gut. Also die ist knapp 3 Wochen nach der Ausstrahlung. Also ihr dürft alle kommen
zur Abschlussshow. Ja, sehr gern. Je mehr, desto besser.
Ihr habt ja gehört, Sascha wird gerne gesehen und möchte gerne gesehen werden. Das heißt, du hast jetzt eine Impro-Karriere, die seit 2,5 Monaten läuft. Und das ist der Grund, warum ich dich hier habe heute einladen wollen. Ich habe bisher Leute gehabt mit Impro-Karriere von, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren. Ich weiß nicht genau, wie es beim Thiel war. Wahrscheinlich einer der jüngsten bis zu Christian Johannes Käser, der seit 20 Jahren, über 20 Jahren Impro macht. Und es hat mich aber immer mal interessiert, die Perspektive von jemandem zu hören, der ganz am Anfang steht. Und das darf dann auch eine andere Perspektive sein, die vielleicht sich in den Jahren auch ändert. Also ich erwarte überhaupt gar nicht, dass du jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Aber ich würde gerne mal hören, wie siehst du die Kurse, wie siehst du die Impro jetzt? Also wie ist es für dich? Warum machst du das? Was erlebst du dort drin? Was reizt dich daran?
Ja, also ich habe ja in meinem Alltag einen recht logisch denkenden Beruf als Softwareentwickler. Ich bin ja den ganzen Tag mit Programmieren und schon auch in richtig kreativ, aber eigentlich alles vorgegeben. So. Und das Impro ist für mich eine mega gute Abwechslung, zum einfach mal machen und nicht so weit voraus überlegen wie beim Programmieren. Und es ist auch körperlich, also du bist ja die ganze Zeit auf der Beine, dann hast du auch noch ein bisschen Bewegung und du bist unter Leuten, die alle so das gleiche Interesse haben, also Impro. Und durch das finde ich das eine mega schöne Abwechslung, so einmal in der Woche oder am Wochenende beim Wochenendkurs, dann halt vom Vorausdenken zu wir leben jetzt voll in dem Moment und machen einfach. Das ist so, ja, so der Hauptgrund.
Also ich höre, dass du ein Hobby hast, das dir Abwechslung bietet. Und zwar sowohl körperlich, aber als auch geistige Abwechslung.
Genau, vor allem das Geistige, weil ja, körperlich mit Klettern und so wäre ja eigentlich schon ein bisschen abdeckt. Ja, da geht es mir wirklich so einfach der komplette Mindset-Switch von meinem Beruf. Das finde ich mega schön. Und ich finde, das hilft mir dann auch irgendwo durch beim Schaffen selber. Dass ich dann auch eher mal getraue, einfach mal zu machen und nicht alles zu überlegen. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Ja, darum hat mich das auch so mega angefressen dann nach dem ersten Kurs. Ich habe gemerkt, das tut mir gut, weil ich auch sonst gern plane und organisiere und es muss alles so parat, ready sein, gar nicht so chaotisch. Ja, darum darf es auch gerne mal ein bisschen chaotisch sein.
Und entdeckst du eine neue Seite an dir oder ist das eine Seite, die du eigentlich kennst, die jetzt ausgelebt wird, wenn du sagst, du bist eigentlich sonst eher so der geplante Typ?
Ja, ich bin eigentlich immer noch recht geplant. Das tue ich auch gerne beibehalten. Aber ich finde, ich kann es besser handeln, wenn etwas in Quere kommt. Wenn ich einen Plan habe und es geht auf einmal nicht, dass ich eigentlich wie können lernen, hey, ist gut, mehr, das kommt schon gut am Schluss. Also das hat mir vor allem geholfen.
Ich würde behaupten, es gibt, ich weiß nicht, ob es nur 2 gibt, aber es gibt mal sicher mindestens 2 Kategorien, warum Leute in die Impro reinkommen. Und das eine ist, ich finde das mega lustig und ich möchte dieses diese Art des Lustigseins auch erlernen. Ich glaube nicht, dass das die größere Mehrheit ist. Ich glaube, es sind aber oft die ambitionierteren und die präsenteren, die lauteren, die kommen halt, die haben das Maestro oder Theatersport gesehen und sagen, ah, ich will das auch. Und es gibt die anderen, die wo es weniger um das Ergebnis, ich kann etwas Unterhaltsames machen, sondern eher um die Philosophie und das Mindset und das wie Yoga nur lustig. Ich weiß, dass nicht alle diesen Satz so gerne hören, aber ich finde ihn, er hat noch was, oder wie Achtsamkeit nur spaßig. Wie ist es für dich? Also ich habe gehört, du bist reingegangen mit dem, ich fand's mega funny und ich möchte gern gehört werden. Das spricht ja jetzt eher für das Comedy-Element, aber was du gerade eben gesagt hast, spricht eher für den Mindset-Element.
Es ist eigentlich auch beides. Also ich glaube, da, wo ich jetzt erzählt habe wegen Mindset, das habe ich wie gar nicht gecheckt, dass es so kann helfen.
Mhm. Aber, ja, wie auch am Anfang, wenn ja, man also, eine Show sieht. Klar, ja.
Aber ich wollte ja eigentlich immer nur gehört werden und gesehen werden. Darum wollte ich da auf Bühne und dass alle Leute kommen. Das ist schon.
Wenn du an deine Kurse denkst, die du gemacht hast, wie ist die Kombination dieser zwei Typen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, ich tue während dem Kurs selber, wenn man auf der Bühne steht, würde ich schauen, dass es halt eben lustig ist oder dass es gut überkommt. Aber immer im Nachhinein, dann gibt es ja immer noch so eine Fragerunde, dann checke ich, ah, das kann ich ja auch im Alltag brauchen. Das ist dann wie so, wenn ich das Revue passieren lasse, kommt dann wie eben das mit dem Mindset und während dem Kurs selber ist, ja, ich würde lustig sein und gesehen werden.
Und wie ist es mit der Zusammensetzung der Teilnehmerinnen? Also wenn du jetzt in den Wochenendkursen warst, dann kommen da ja auch verschiedene Personen zusammen mit auch verschiedenen Interessen. Und wenn jetzt jemand ankommt wie du, der sehr angefixt ist und will und offensichtlich will, wie ist deine Erfahrung da mit dem Umgang mit anderen Leuten? Also muss man so sein wie du oder wie kommt man mit dir zurecht?
Nein, ich glaube, es ist mega. Also es ist erstens mega ein Safe Space und auf das wird auch geschaut. Das finde ich mega gut und wichtig. Und am Schluss ist es auch ein bisschen ein gegenseitiges Spüren. Also man schaut ja auch ein bisschen aufeinander und wenn jemand jetzt sich nicht so wohl fühlt, muss die Person jetzt nicht gerade nicht ruhen und voll rausschreien. Und die dann mehr wollen, können dann auch einfach mehr auf die Bühne oder mehr ausprobieren. Das ist wie egal wo oder aus welchem Grund du willst, das ist dort, auf der wird gut geschaut, dass alle irgendwie zu Schlag kommen dort. Und ja, ich habe auch schon alles Mögliche erlebt. Aber ich bin jetzt selber immer, ich kann immer viel wollen dort üben. Und dann gibt es auch solche, die dann halt einfach mehr ausgelassen haben und nicht immer ruhig sind.
Also das meinst du mit ausgelassen? Also dass du bist, wenn es hieß, ich brauche einen Freiwilligen, bist du schnell gekommen?
Ja, ja. Genau. Okay. Und es wird ja nie gesagt, du und du gehen jetzt ruhig. Es wird immer gesagt, ey, wir brauchen zwei. Und dann können einfach die, die wollen, können ruhig. Und dann merkst du auch, die Person will einfach das auch ein bisschen sehen oder nicht selber etwas spielen und dann muss sie nicht spielen. So, und das ist ja eigentlich auch mega schön.
Hast du da schon mal einen Konflikt erlebt? Also dass du das Gefühl hast, dass dir andere Teilnehmerinnen das Gefühl vermitteln, du nimmst Raum ein, den du gar nicht einnehmen solltest. Also jetzt sage ich mal relativ klischee, schweizerisch, du müsstest schon wissen, wie du dich zu benehmen und verhalten hättest. Und ich sage es dir zwar nicht, aber es ist nicht okay?
Gar nicht. Ich glaube, man hat selber immer mehr das Gefühl, ich habe schon zu viel gemacht oder ich gehe zu viel auf die Bühne zum Üben. Aber sie sagen uns dann auch immer, ey, wenn ihr das denkt, ihr seid noch weit davon weg. Also ihr könnt auch gut noch mehr. Aber wenn ihr schon denkt, ihr seid da alles am Ende. Von dem her, das sieht man ja, merkt man ja dann auch von außen, wenn jemand sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich schon wieder hier sollte, dann sagen die alle so, ey doch, wenn du mega Lust hast oder gerade eine Idee, dann geh hier. Das ist schon so das Zusammen.
Ich würde jetzt gerne eine kleine Prüfung machen mit dir, Sascha.
Okay.
Oh, jetzt guckt er ganz verzweifelt und denkt sich, Gott, alle Schultraumata kommen zurück. Ich würde dich gerne zu allen drei Improbasics fragen, was du aus den Einzelnen mitgenommen hast. Das heißt, ich werde dich jetzt gleich bitten, konkret an die einzelnen Dinge zurückzudenken und nicht ans Gesamte.
Okay.
Aus dem Improbasic 1, mit wem hattest du den und was hast du von dem mitgenommen?
Improbasic 1 habe ich mit dem Gibril gemacht und mit der Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht mehr.
Ich guck's dir nach, während du mir die Antwort sagst. Ne?
Und weißt du die zweite Frage?
Was hast du davon mitgenommen?
Fehler zelebrieren, das war ein großer Punkt. Mhm. Und nicht zu weit vorausdenken. Mhm. Dann halt allgemein erste Berührungspunkte mit mal auf der Bühne stehen und eine Szene spielen. Aber vor allem Fehler zelebrieren, das immer stark angeschaut.
Also mit der Simon war das? Simon und Gabriel waren die beiden?
Entschuldigung.
Sie wird es dir verzeihen. Sie wird den Podcast hören, aber sie wird es dir verzeihen.
Entschuldigung, Simon.
Aber du musst keine Sorgen machen, bei Simon, es dauert noch ein paar Wochen, bis sie den Podcast hört. Sie ist noch ein bisschen hinten dran. Fehler zelebrieren. Und das war das für dich eine ungewohnte, eine andere Erkenntnis als das Leben vom Seifenkartrennen-Experten und Applikationsentwickler?
Bei anderen den Fehler zelebrieren habe ich viel einfacher gefunden wie bei mir, weil ich bin gern streng mit mir und ich wollte auch nicht Fehler machen. Darum ist bei mir selber ist immer so ein bisschen komisches Gefühl gewesen. Aber das ist dann recht schnell weg.
Und gibt es einen Wert, den du daran erkennst, deine eigenen Fehler zu erkennen? Abgesehen davon, dass Gabriel und Simon dir gesagt haben, tu das? Also den Wert der eigenen Fehler zu zelebrieren?
Der Wert
davon? Ja, welchen Wert siehst du darin?
Dass man sich getraut, mehr ausprobieren und nicht sich in einer sicheren Bubble nur bewegt, weil es ist ja erst dann lustig, wenn man von dem rauskommt. Das sind dann auch die Spiele, die wir gemacht haben, erst dann lustig geworden, wo Fehler passiert sind. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach so das Ding, ich will keine Fehler machen, wenn andere Fehler machen, voll easy, fühle ich. Aber bei mir, ich habe wie so mega viele Anforderungen an mich. Aber ja.
Okay, also das war der Improvisic 1 mit Gabriel und Simon, mit ersten Zugang zu Szenen und das Fehler zelebrieren. Improvisic 2 hast du gemacht bei?
Das ist mit dem
Björn und der Kati.
Ist es 2 beim Björn gewesen?
Das, also zumindest laut dem Kalender war Improvisic 2 mit Björn und mit Kati.
Was haben wir dort angeschaut? Dort haben wir Geschichte, wie eine Geschichte aufgebaut ist, ein bisschen angeschaut.
Ja, das wäre wahrscheinlich Improvisic 3.
Ist das 3 gewesen?
Das ist 3, ja.
Was haben wir mit 2 gemacht?
Also klassisch wären es Figuren, Emotionen.
Stimmt.
Was hast du von dem mitgenommen, von den Figuren, Emotionen?
Dass ich nicht gut Figuren kann spielen.
Da hören wir den strengen Sascha.
Ich wollte ich sein. Ich wollte nicht, also ich habe gemerkt, vor allem so Figuren oder auch Dialekt, so sprachlich, mega schlimm. Das bin ich jetzt auch am Heichli am Üben.
Oh, wirklich?
Dass ich so ein bisschen.
Willst du dem Björn eine Freude machen? Den Podcast übrigens, der wird den direkt hören, wenn der rauskommt. Oh. Möchtest du kurz einen Dialekt machen?
Nein, keine Chance. Ich hab einmal meinen Berner Dialekt machen und ich habe.
Aua.
Ich habe einfach Aua gesagt.
Aua.
Aua.
Ju.
Und sonst habe ich gleich tönt wie jetzt. Also ich habe auch keinen französischen oder englischen Dialekt. Ich habe das nicht.
Aber du hast in Bern gewohnt. Hast du nichts aufgenommen? Ju.
Nein.
Nicht mehr Ju.
Nein, ich finde das so unangenehm, weil bei mir merkt man so krass, dass ich das einfach nicht kann. Es ist wirklich schlimm.
Lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten, was aus an und für sich Sicht der Unterschied zwischen Improvisic 1 und 2 ist. Und zwar eigentlich keiner. Eigentlich ist es derselbe Kurs. Sie machen einfach nur Impulsenthemmung, assoziieren, sich trauen, etwas zu spielen. Also nicht, also das nicht sich selber sein heißt auch da nicht, du musst jetzt François der Franzose sein, sondern einfach, du erlaubst dir, wir nennen das in den Homo Ludens, in die spielende Persönlichkeit zu gehen und die spielende Persönlichkeit darf Dinge tun, die normale Persönlichkeit nicht macht. Mhm. Also ich weiß nicht, wann du im letzten Mal in deinem Leben Völkerball oder wie auch immer man das politisch korrekt nennen würde, gespielt hast, aber da wirfst du Leuten einfach einen Ball am besten ins Gesicht.
Ja.
Ne? Das ist nichts, was man außerhalb dieses Spieles normale Menschen machen. Also das Spielen erlaubt einem Dinge zu tun. Aber es geht eigentlich genau um dieselben Dinge. Es geht um dieses Impulsenthemmen. Das Impulsenthemmen bedarf der Fehlerakzeptanz. Sagen, nur wenn ich mir erlaube, Fehler zu machen, kann ich überhaupt in diese Impulsenthemmung reingehen. Und der Improvisic 1 macht das primär sprachlich und beginnt das Narrativ mit Ja, genau, und zu machen. Und der Improvisic 2 macht eigentlich dasselbe, aber auf einer körperlichen und stimmlichen Ebene. Aber eigentlich geht es nicht im Kern darum, dass man euch jetzt beibringt, Figuren zu spielen. Das wäre ja auch irgendwie absurd, dass der zweite Improkurs ein Schauspielkurs ist.
Ja, das.
Genau, cool. Das wäre Impro Basic 2. Jetzt hast du ihn ja schon angetönt, der Impro Basic 3.
Das ist mit dem Thiel und mit der Yara gewesen.
Du hast sechs verschiedene Impro-Trainerinnen im Impro Basic gehabt. Holy cow, also die gesamte Bandbreite von Freelancern über Eigentümerinnen bis zu Praktikanten. Also du hast wirklich ja die komplette Bandbreite gehabt. Also Impro Basic 3 mit Thiel und Yara. Was hast du aus dem mitgenommen?
Das ist das mit der Geschichte.
Ja, das war der.
Wo wir gelernt haben, was braucht die Geschichte? Ein Tilt. Wie tun wir den Tilt lösen und was ist seit dem Tilt nachher anders? Zuerst natürlich noch eine Einführung zum Why do we care? Das habe ich natürlich alles gelernt und ist jetzt in meinem Kopf.
Ja, ich merke, das ist jetzt sehr viel hands-oniger, ne? Das ist ja sehr viel das präsenter als das grundphilosophische Grundrauschen drunter.
Ja, weil das ist Theorie, das ist wie so klar und einfach, also einfach, okay, ich weiß, es gibt auch einen Halt in der Impro, das finde ich auch wichtig. Alles, wo mir irgendwie so ein bisschen einen Halt gibt, das nehme ich mega gern an und das aber wirklich merken, weil, ja, weil sonst bist du so ein bisschen verloren dort am Umstehen.
Jetzt stelle ich dir aber wirklich eine tiefe improvisorische Frage, weil der Grund, dass meine Stimme heute ein bisschen belegt ist, ist, ich bin heute Nacht erst um 2:30 nach Hause gekommen.
Hast du gesehen?
Ja, das war ich hier um 2:30 in WhatsApp geschrieben habe, bitte schick mir deine Biografie. Und das liegt daran, ich habe gestern Nacht eine sehr lange Diskussion nach einer Show geführt mit einem Mitglied von An und für sich, wo ich die Gefahr outgepointet habe, dass wenn man sich an Strukturen zu fest festhält, man, ich glaube, nicht mehr mitkriegt, was gerade auf der Bühne vor einem passiert. Und ich würde philosophisch behaupten, das ist wichtiger. Dass das wichtiger ist als das andere. Und das ginge ins Extremis, das ist jetzt eine wahnsinnig extreme Aussage, aber wenn du hast sicher mal die Wort-für-Wort-Geschichte gemacht, ne? Und wenn du merkst, die auf einmal erzählt er einen Monolog und macht nicht mehr Wort für Wort. Aber dieser Monolog ist klasse. Dann würde ich einfach sagen, einfach Klappe halten und das machen lassen. Dieser Moment, warum das passiert, ist halt immer die Frage in der Impro, ist das intentional? Also hast du das einfach übernommen? Aber wenn das irgendwie passiert, und ich weiß es nicht, die Muße der Geister, die dich beim Ein-Wort-Geschichte küssen und du redest einfach weiter, dann würde ich sagen, fuck the rules, this is what's happening now. Ich glaube aber auch, und ich bin einer, der ganz viele Regeln aufgestellt hat und ganz viele Systeme aufgestellt hat.
Ja.
Ich glaube, dass Regeln und Systeme sehr hilfreich sind, um reinzukommen. Aber ich merke, dass es nicht unbedingt einfach ist für Leute, die mit sich sehr gut an den Regeln festhalten, weit kommen, dann irgendwann die loszulassen. Das ist eine Beobachtung. Und an dem Punkt bist du ja noch nicht. Ja. Aber du hast 10 Jahre Eishockey gespielt. Und ich mache jetzt mal das Postulat. Das gibt es im Eishockey auch. Es gibt Taktiken, Strukturen, Bewegungsabläufe etc. pp. Aber gibt es beim Eishockey das auch, dass du irgendwann sagst, du weißt das eigentlich und dann gibt es die Momente, wo du es anders tust und dann ist das einfach anders. Oder ist es das starre Festhalten daran?
Ja, im Eishockey finde ich es jetzt ein bisschen schwierig, weil du stehst ja noch mit 4 anderen Leuten auf der Bühne, auf dem Eisfeld, wo halt wie das erwartet, weil du hast ja zum Beispiel, wie kommst du von der Verteidigung in die Angriffszone?
Ja.
Nachher hat jeder wie seine Strecke, wo er läuft, jetzt ganz einfach gesagt.
Ja, ja, ja.
Und wenn du zumal das Gefühl hast, ich fahre jetzt quer rein, anstatt gerade an der Band entlang, kann das sein, dass ein bisschen, die andere überrascht.
Würde man aber jetzt auf einem, vielleicht ist das ja auf einer Frage des Niveaus, auf einem hohen Niveau erwarten, jetzt passen sich die anderen an, das ist jetzt so.
Ich glaube, es ist im Eishockey wirklich weniger, aber was ich habe eben beim Schach, ist man das eben, dort
finde ich. Als firmeninterner Schachmeister.
Dort finde ich, kann man das besser erklären, weil du hast als Anfänger auch, es gibt wie die 100 Schachgebote, nenne ich die jetzt. Es gibt wie 100 Regeln und wenn du dich an die haltest, kommst du mega weit.
Ja.
Da ist eben der Turm in Sicherheit und was weiß ich alles. Aber dort tun die ganz guten wissen, wenn sie auf die Regeln müssen verzichten oder drauf schießen. Das ist beim Impro jetzt auch, ich bin wie so mega neu dort inne.
Ja, ich erwarte das auch von dir, genau. Nein.
Darum hilft es mir jetzt, wenn ich weiß, ich habe die Regeln, aber eben, es ist auch wichtig, wenn du irgendein gewisses Niveau hast, musst du wissen, jetzt muss ich mich nicht strikt
dran.
Ich finde das noch recht ähnlich wie beim Schach.
Und das ist ja auch interessant, weil wenn du Schach eigentlich, das ist ja, ich habe ja auch lange Schach gespielt, wenn du ja Schach eigentlich perfekt spielst, dann endest du im Unentschieden. Ne? Genau. Weil Schach ist ein, auch einfach Verhinderungsspiel. Also du kannst, wenn du es richtig machst, kannst du nicht verlieren. Ja. Das ist wie Tic-Tac-Toe. Einfach sehr viel komplizierter, aber es ist Tic-Tac-Toe auch. Also wenn du es richtig machst, verlierst du im Tic-Tac-Toe nicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in der Impro mit den Regeln eben auch passieren kann. Wenn du dich an die, seien es die Regeln einer Szene, seien es die Regeln einer Show, massiv festklammerst, dann kann man, glaube ich, fast garantieren, dass was okay ist, dabei rauskommt.
Ja.
Aber und man kann, es kann auch Großartiges passieren. Also ich möchte nicht sagen, dass das an den Regeln festhalten verhindert, dass es großartig wird. Aber du verpasst diese außergewöhnlichen neuen Momente, die dir vielleicht sogar neue und bessere Regeln geben. Weil ich glaube, auch das ist ein ganz zentrales Element, dass die Regeln und die Strukturen, die wir in der Impro lehren, das sind alles nur die besten Modelle bis jetzt.
Mhm.
Ja, und ich würde total, ich hatte eine Lehrerin, Patty Styles, die auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Just Improvise, und die hat immer gesagt, befolge die Regeln und brich sie, wenn du sie verstanden hast. Aber es war ihr auch wichtig, brich sie erst, wenn du sie verstanden hast, wenn du weißt, wofür sie da sind, und dann, hat sie gesagt, dann kannst du sie brechen, wenn du dasselbe erreichst, wie, das, wie die Regeln will, weil es geht um das, wofür die Regel da ist. Wenn, also wenn sie zum Beispiel, die hätte zum Beispiel gesagt, wenn ihr auf die Szene geht, schaut euch in die Augen. Weil sie will, dass die Spielenden verbunden sind und erstmal bei sich sind, also bei sich gegenseitig. Es geht aber um die Verbindung, es geht ums Auge gucken. Und wenn du merkst, ich schaffe es, verbunden zu sein, ohne jemandem in die Augen zu schauen, dann ist das vollkommen okay. Dann ist das Augenschauen nicht das zentrale Element. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wie, deswegen kam mir jetzt der Gedanke, das ist wie ein wichtiger Aspekt im Impro-Lernen. Die Regeln sind die erste Guideline. Und sie werden, glaube ich, aus meiner Sicht oft auch fast schon zu früh gebrochen. Also man ist oft von, jetzt habe ich es mal gecheckt, jetzt mache ich es mal. Ich halte das auch oft für zu früh. Aber man muss sich bewusst sein, irgendwann gilt es zu sagen, wir tun das, wofür die Regeln da sind. Und nicht um der Regeln willen. Es ist nicht Physik, da ist es ein bisschen anders. Ja. Und anscheinend Eishockey.
Ja,
wobei bei Fußball ist es im Fall nicht so. Beim Fußball musst du diese Flexibilität haben. Ja, aber vielleicht ist Fußball auch komplexer.
Ja, wahrscheinlich ist im Eishockey schon auch Leute, also auf einem ganz hohen Niveau. Das
so ein Jaromir Jagr, der hat sich auch keine Regeln gehalten. Ja, gesagt, gib mir den Punkt.
Ja, ich kann das jetzt eben nur bei uns im Team so voll, viel überlegt. Und ich glaube, wir sind auch auf einem schlechten Niveau gewesen, um können.
Und es kann auch nicht was mit Komplexität zu tun haben. Ich meine, Eishockey sind ja dann doch nur vier andere Mitspielende und fünf Gegenspieler und ein kleineres Feld und ein super hohes Tempo.
Mhm.
Und Fußball viel größeres Feld, viele Leute viel langsamer. Also hast du auch eigentlich mehr Optionen zu tun. Also, die gute Tradition, dass es Sportmetaphern im Vergleich in diesem Podcast gibt, wird auch hier fortgeführt. Warum würdest du jedem in deinem Umfeld einen Impro-Kurs empfehlen? Warum jedem, ich frage jetzt noch ein paar Fragen, warum jedem deiner Kollegen würdest du einen Impro-Kurs empfehlen?
Wieso? Ja. Weil ich finde, in der heutigen Zeit sind wir alle recht geplant und strukturiert und mega zukunftsdenkend.
Du hast doch gerade gesagt, ich möchte auch so bleiben, ich finde mich toll.
Ich finde das als Ausgleich, um vor allem auch zum können klarkommen, falls der Plan nicht aufgeht, dass man halt einfach ein bisschen entspannt ist und nicht gerade mega gestresst wird. Und wenn du gern gesehen wirst, dann natürlich auch.
Mhm. Also als Ausgleich und um sich auszuleben. Warum würdest du deinen Eltern einen Impro-Kurs empfehlen?
Weil sie sollten manchmal auch ein bisschen mehr chillen. Spaß.
Jetzt bin ich so gespannt, ob Sascha seinen Eltern diesen Podcast zuschickt, sie sollen mal reinhören oder nicht.
Nein, Spaß. Meine Eltern sind entspannt. Wieso meine Eltern? Sie sind ja noch eine ältere Generation und ich finde, dort, sie sind ja noch, wo die Wirtschaft am Wachsen war und dort war ja noch Arbeiten und nichts anderes das Ziel gewesen und wie du auch in der Karriereleiter. Dass man auch mal ein bisschen von dem wegkommt und mal ein bisschen mehr Spass hat und auch mal was anderes ausprobiert und nicht nur arbeiten und schlafen und am Wochenende wird spazieren, sondern mal offen sein und ein bisschen den Horizont erweitern.
Hast du Beziehungen zu Kindern? Also hast du Götti-Bub, Götti...
Ich habe gar nichts, nein, ich habe auch keinen kleinen Bruder, keinen kleinen
Schwester. Ist das jetzt eine Aufforderung? Hättest du gerne... Soll sich jemand bei dir melden, der einen Götti sucht?
Ich wäre gerne Götti, wenn ich würde das mega cool finden.
Also, alle Zuhörenden, wenn ihr das drittes, viertes, fünftes Kind habt, Sascha stellt sich zur Verfügung.
Ja, sehr gern. Wäre noch gut, wenn ihr in der Nähe würdet wohnen, dass ich nicht extra weit muss fahren.
Ich hätte es gern schon bequem. Also gerne so 1 Kilometer Umfeld von Talwil, bitte. Sonst. Ja. Sehr schön. Cool. Dann wäre ich am Ende von dem Teil. Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Teil, zu Saschas Thema.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Gibt es neue Shows, neue Formate in den Pipelines?
Also, jetzt clever, dass du von mir firmeninterne Geheimnisse wissen möchtest. Ja, die gibt's. Ich werde sie nicht im Detail verraten.
Okay.
Aber es gibt eine Show, wo ich zumindest relativ fest für lobbyiere. Ich glaube, wir haben auch schon mal hier in diesem Podcast dafür geworben. Es ist noch nicht klar, ob sie kommt, aber ich kämpfe dafür. Das wäre eine narrative Show, die sich an Harry Potter anlehnt. Also ich würde ja sagen, ich würde unsere Shows in die kompetitiven Kurzformen, also Maestro Theatersport, einsortieren. Das wird erstmal sicher auch absehbarer Zeit so bleiben. Dann gibt es die Welt der assoziativen Impro-Shows, also im Grunde genommen, wo einzelne Szenen entstehen, die sich auf etwas größeres oder vorgegebenes Thema basieren. Das ist bei uns im Moment, wäre das Beziehungsstatus improvisiert, ist so eine. Oder auch ganz sicher Big Bang. Big Bang Impro ist sicher, das ist so eine klassische Show davon. Und dann haben wir narrative Shows. Das war zum Beispiel in der letzten Saison, da war ich mit dabei, Hampshire Manor. Das war eine Show inspiriert von Downton Abbey. Und in den letzten 2,5 Jahren haben wir die Zollhausklinik, wo es eine Ärzte-Serie ist. Und das heißt, dort machen wir in der Regel, machen wir unsere narrativen Formate oft über ein Genre, also dass du dich mit einem Welt, einem Genre beschäftigst. Eine narrative Show ist eigentlich auch totgespielt. Sie erzählt eine lange Geschichte, aber halt mit dem Twist des Krimis. Unsere Regieformate wie der Pitch sind eigentlich auch narrative Langformen mit Regie, weil einfach immer dann, wenn eine längere Geschichte erzählt wird, die aus mehreren Szenen passiert, dann redest du eigentlich, finde ich, von einer narrativen Show. Und da haben wir auch ein paar mit verschiedenen Twists. Und einer dieser Twists ist eben, es in ein Genre zu packen, und das finde ich einfach immer was Geiles, weil du als Impro-Spielender dich einfach mit etwas, du nimmst diese Grundtechnik und dich mit etwas Spezifischem beschäftigst. Und ich hätte gerne Harry Potter, weil ich glaube, Harry Potter ist etwas, was einfach erstens eines der wenigen Dinge ist, die extrem generationenverbindend ist. Ich weiß nicht, ob du mit Harry Potter groß geworden bist.
Doch, ich habe alle gesehen, schon mehrmals, auch als Kind schon.
Und hast du Bücher gelesen?
Nein, die nicht.
Das ist vielleicht das Generationentrennende. Ja. Aber ich meine, ich bin 17 Jahre älter als du und auch ich bin mit Harry Potter groß geworden. Und so dieses Harry Potter ist so etwas, was irgendwie faszinierendes kulturelles Phänomen ist, das ja immer noch relevant ist und irgendwie vor 2 Jahren es riesig erfolgreiches Videospiel rausgebracht hat. Und jetzt kommt dann irgendwann, ich glaube nächstes Jahr.
Ich hoffe, der zweite Teil.
Von dem Videospiel?
Ja, also da auch mal noch gleich rauskommen.
Wirklich?
Also sie sind dran, ja.
Ah, da jetzt bin ich erstmal sehr happy. Abend, hoffentlich machen sie eine bessere Story. Sie könnten mich anrufen und ich mache ihnen eine bessere Story.
Ja.
Aber es kommt dann noch, die Serie kommt ja noch, die Bücher genauer nacherzählt. Und ich glaube, diese eine Show an einem verbundenen Kulturelement zu machen. Deswegen finde ich Harry Potter geil. Und wir hatten, weißt du, für Hampshire Manor musstest du eigentlich Downton Abbey kennen. Das ist jetzt wieder eine Subgruppe. Gibt natürlich viele, aber Sub. Für eine Zollhausklinik musst du erste Serie interessant finden. Wir haben auch mal Quentin Tarantino gemacht, Tarantino Improvised. Du musst eigentlich Tarantino mögen. Also das heißt, du machst Subgruppen und ich habe das Gefühl, Harry Potter könnte etwas sein, was wirklich eine richtig große Gruppe anspricht. Das würde ich gerne machen. Das ist zum Beispiel etwas, das sind eigentlich keine neuen Shows. Also da bin ich jetzt eben philosophisch gesehen, glaube ich, es gibt gar nicht viele neue Shows. Es gibt einfach immer nur Shows, die werden mit einem neuen Anstrich gemacht. Und ob da jetzt ein Erzähler mit dabei ist oder nicht, ob da eine Regisseurin mit dabei ist oder nicht, ob es eine feste Struktur gibt oder nicht, ist gar nicht das Zentrale, sondern du erzählst eine Geschichte in einem Genre und ob es jetzt Western, Harry Potter, Sci-Fi, Tarantino ist, ist eigentlich alles dasselbe. Ich würde behaupten, es ist alles dieselbe Show in einem anderen Gewand.
Ich habe mich mal noch gefragt wegen Harry Potter. Wie sieht das denn aus mit den Trademarks?
Und ja, Trademarks, und, ja.
Zählt das denn als wie heißt das, Parodie und dann ist... Darfst du das verwenden?
Tja, ich bin rechtsschutzversichert, also von dem her. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Also.
Ich empfehle das auch jedem, einen Rechtsschutz zu haben. Das, Rechtsschutzversicherung, das ist wichtig. Also nicht.
Jetzt mache ich hier Klammer auf. Aber wieso sagt jemand, der 24 ist, eine Rechtsschutzversicherung ist wichtig? Hast du mal Probleme gehabt?
Ja, mit einem Mobiltelefonanbieter zum Beispiel.
Okay.
Ich habe mein Abo verlängert,
yeah.
Und dann habe ich für das Handy etwas günstiger bekommen und nachher sind die einfach 20 Stutz pro Monat mit dem Abo-Preis.
Wow.
Und ich habe von 60 auf 80 oder so. Für das habe ich dann den Rechtsschutz gebraucht, weil ich habe denen angerufen, haben gesagt, geht nicht, weitergeleitet, geht nicht, ich muss in den Laden, bin ich dort hin, geht nicht, du musst im Kundendienst anrufen, geht nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schreibe jetzt am Rechtsschutz. Und nachher hat der Rechtsschutz den ich geschrieben und nachher ist es mega schnell gegangen und dann habe ich wieder gleich viel müssen zahlen.
Also eine Rechtsschutzversicherung, wir könnten mal eine Show machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich glaube, tendenziell würde ich das lösen, du machst eine Show im Stile von.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, I don't know, bisher sind wir noch nicht verklagt worden.
Dann
haben wir eine Rechtsschutzversicherung. Wir haben aber mal... wir haben schon Unterlassungsaufforderungen bekommen. Der Niki hat ein Angebot gemacht, das hieß Improletics. Impro und Fitnesstraining zusammen. Und irgendwo in Deutschland gibt es irgendjemanden, der hat eine Webseite, die Improletics hieß, und der hatte Angst, dass jetzt seine Markenrechte.
Echt?
Und dann, wir haben dann ChatGPT gefragt, ob denn das stimmt, und ChatGPT hat gesagt, nein, der müsste in der Schweiz seine Markenrechte anmelden, und das hat er nicht gehabt, aber wir haben gedacht, es ist einfacher, es Improfletics zu nennen, als jetzt da auf den Markenrechtsschrei zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben das bisher mit Stile von gelöst und hoffentlich meldet sich nicht Warner Brothers und, aber dann schreiben die einen Brief, dann nennst du halt anders, dann nennst du es halt Harry Pornstar oder wie auch immer. Also.
Ich habe aber schon gehört, zum Beispiel Pokémon, wenn du sobald etwas in die Richtung machst, dann sind die amigs recht schnell vor deiner Tür.
Das kann ich schon nachvollziehen. Wir haben es ja bisher mit TKKG gemacht, also da hatten wir ja Impro im Stile von TKKG, ein Hörschauspiel. Also, die haben sich bei uns nicht gemeldet. Wir haben sie jetzt aber auch nicht proaktiv informiert, dass wir das tun. Das ist das eine. Dann haben wir eine Show sicher in der Pipeline. Über die darf ich und will ich auch wirklich noch nicht reden. Aber die ist etwas, was wir so bisher noch gar nicht oder schon lange nicht mehr haben. Das wäre eine reine Quatschshow. Also viele unserer Shows haben ja einen hohen, weißt du, Product Value und Qualität und es ist tief erarbeitet und man setzt sich mit der Materie auseinander und ich bin jetzt Teil der neuen Zollhaus-Klinik-Crew und ich muss jetzt medizinische Fachausdrücke lernen, damit das halt auch wirklich aussieht wie eine Arztserie. Und ich freue mich total, dass ich sehr fest hoffe, dass in der nächsten Spielzeit eine Show kommt, die es jedem in 2 Minuten erklärt. Sie tönt nicht unbedingt wie eine gute Idee, aber sie ist eine gute Idee.
Okay.
Aber sie ist in Anführungszeichen geblödel. Und ich glaube, dass wir auf unserem eigenen Qualitätsmaßstab in den letzten Jahren Shows gemacht haben, die alle fast overproduced sind.
Ne? Schon alles recht professionell.
Voll. Also, und dann haben wir eine echte Beziehungspaartherapeutin, wir haben eine echte Wissenschaftlerin und die haben alle das sich richtig vorbereitet. Und das hat alles einen schönen Wert und wir haben Musikshows mit mehreren Musikern und alles ist so auf ein hohes Produktionslevel gemacht und man könnte ja den Verdacht haben, Impro braucht das. Vielleicht eine Ausnahme ist Donald und Björn, Donald und Björn Show, die hat relativ low. 2 Leute kommen auf die Bühne und machen öppis. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr auch das Aspekt so, eigentlich braucht es mal gar nichts. Eigentlich, und das ist eine Show, die kommt. Und das ist auch etwas, was ich in die Impro-Community auch reingeben möchte, weil nur weil wir das halt können und weil gewisse Leute sich halt dafür interessieren und gewisse Leute ganz hohe ästhetische Maßstäbe haben, ist das, glaube ich, keine Grundlage für eine Impro-Show. Eine Impro-Show könnte sein, 2 Leute, die sich als Clowns verkleiden und sagen, wir machen Clown-Szenen, gibt es einen Ort, wo die Clowns sind.
Ich glaube, ich stelle mir aber auch Impro so ganz im Kern oder von wo das es kommt. Ich weiß nicht die genaue Geschichte, aber eben, dass man einfach wirklich nichts hat.
Genau.
Und dann einfach mal auf die Bühne steht und nachher mal
genau.
alle zusammen lustig.
Genau. Und ich glaube, das ein bisschen auch zu zelebrieren, ist zumindest in der Pipeline für den Showbetrieb im nächsten halben Jahr. Ich hoffe es sehr, lieber Donat. Ich weiß, du hörst den Podcast und du weißt, von welcher Show ich spreche. Also ich würde mir das aus all diesen philosophischen Gründen sehr wünschen. Und was im nächsten halben Jahr ganz sicher kommt, ist, wir haben ja 20-jähriges Jubiläum. Und es werden viele Shows kommen aus Vergangenheit. Dort gibt es gewisse Blödel-Shows, die einfach zum Teil einmal wieder aufgeführt werden. Das wird kommen. Ich glaube einfach, es ist wichtig, auch weil ich habe im letzten Podcast ja mit der Daniela auch viel darüber gesprochen, dass sie hat gesagt, du kommst halt in Zürich auch am anderen für sich nicht vorbei. Und es ist halt, für die Impro ist das so ein bisschen ein Fixstern, wo du hinguckst, wie machen die das? Und das finde ich auch mega schön, das haben wir uns hart erarbeitet und wir wollten das auch sein, also wir nehmen diese Verantwortung auch an, aber darin steckt für mich dann auch die Sache, ja, auch wir können Blödel-Shows machen und auch wir können Shows machen mit ganz billiger Product Quality und auch vielleicht einfach nur, wir kommen zusammen und haben es einfach nur lustig. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich in die Zukunft bringen möchte.
Ich glaube, eben vor allem, weil er auch, sagen wir jetzt mal, eine Vorbildsfunktion yeah. haben, eben zum auch so kleinere Gruppen oder so, die Impro machen, zum wirklich auch zeigen, so, das ist auch voll schon genügend so. Es
voll,
braucht,
voll.
Das ist nicht der Standard, dass du eben professionelle voll. Leute noch einlatscht und alles.
Voll, und das sehe ich eben heute schon, weißt du, als ich angefangen habe mit der Impro, ich habe meine ersten Shows als Harry Olli, das war mit dem David Wüthrich zusammen, haben wir in der Maxim-Garage gespielt. Die gibt es heute nicht mehr. Die war, den Ort gibt es noch. Also ich weiß nicht, ob du dich auskennst in Zürich.
Keine Ahnung.
Es gibt so einen Motorradladen hinten auf der Weg zur Bäckeranlage. Da war früher die Maxim-Garage drin. Das war eine Garage mit einem Scheinwerfer. Die hatte eine, und da haben wir unsere ersten Shows gemacht. Und die Leute, wir waren auf dem Boden und die Leute saßen auf Stühlen und es gab keine Bühne. Und dort haben wir einfach die Show gemacht. Und es brauchte nicht mehr. Und natürlich haben wir von mehr Möglichkeiten geträumt, um mehr zu machen. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann das Theater im Tollhaus gebaut. Aber ich möchte immer wieder, ich habe es glaube ich schon mal hier gesagt, es ist nicht der Maßstab, den es braucht. Man kann im Theater Ida wahnsinnig tolle Impro machen und auch die haben ein paar weniger Scheinwerfer und die haben eine kleinere Bühne. Es geht trotzdem. Ich habe in Wohnzimmern von WG-Partys Impro-Shows gemacht. Geht auch. Sitzen Leute auf Sofas und du sitzt auf dem Teppich. Funktioniert. Es ist nicht das, was es braucht. Und ich glaube, weil wir auch daran selber Freude haben, Sachen zu machen und weil wir ja als Publikum haben und weil wir ganz viele wahnsinnig tolle Improvisateure haben, können wir Sachen machen, die so ein bisschen out of the ordinary sind. Das tun wir dann auch. Aber auch nicht vergessen, im Endeffekt ist eine Impro-Show, Leute kommen zusammen und unterhalten andere und haben dabei eine gute Zeit.
Ich kann die Aussage über die, du hast mal in einer Wohnung einfach eine kleine Impro-Aufführung gemacht.
Ja.
Das ist noch witzig, weil ich bin manchmal zum Beispiel am Weihnachtsessen habe ich dann aufzumal angefangen. Ich habe erzählt, so, ey, ich mache Impro und die so, ja, mach mal. Und ich habe dann halt schon 2, 3, 4, 5 Gläschen Wein gehabt. Und der ist so, ja, let's go. Und dann bin ich auch einfach so vor der Bar, bin ich dort auf einmal irgendwas am Rumblabbern gewesen.
Ja?
Und dann sind sie auch witzig gefunden, ohne dass ich Skiwerfer, sonst was. Es geht gut ohne.
Ich kann dir sagen, dass ich einmal in einer WG-Party betrunken eine Impro-Show gemacht habe und das war eine Katastrophe und das war das letzte Mal, wo ich Alkohol getrunken habe, bevor ich auf die Bühne trat. Das
ja, es ist immer so ein bisschen Hit or Miss.
Das war ein rechter Miss. Also, das ist die andere Lektion. Man sollte aus meiner Sicht keinen Alkohol und keine anderen Drogen konsumieren, bevor du auf die Bühne trittst. Danach schießt euch ab, I don't give a shit. Aber davor... Ihr braucht eure geistige Kapazität. Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Siehst du dich denn in einer Gruppe auf der Bühne oder nimmst du es ganz gechillt und bist mal auf der Reise und guckst, wo sie landet?
Nein, ich wollte so schnell wie möglich groß werden.
Also ich sehe, du siehst dich eher Ende des Jahres im 41-Ensemble. Das ist jetzt
yes.
so eher... Ja,
also
it's not gonna happen, aber okay.
Du weißt es noch nicht. Nein, also ich wollte... Ich wollte ja gesehen und gehört werden. Das ist ja eben auch ein Punkt. Darum bin ich eben jetzt am Schauen. Vielleicht finde ich da Leute. Vor allem, ich habe ja, wo ich bouldern bin, heute mit dem einen Kursteilnehmer, er hat eben auch davon geredet. Der hat auch irgendwie schon so ein Örtchen, wo man ankommt. Darum ich bin ich da schon aktiv am Schauen, dass ich da auch mehr Meilen sammle.
Cool.
Ja.
Also dann rauf auf die Community Stage, mal für sich.
Yes.
Rauf aufs Theater Ida, hinten im, ich kann es mir nie merken, wie es heißt, hinten in Altstetten. Da gibt es Orte und es würde mich freuen, dann bald mal deine Show zu sehen und du wirst dann relativ schnell wahrscheinlich das Gefühl haben, dein eigenes Format entwickeln zu müssen und dann werde ich dich zusammenstauchen und sagen, es gibt keine neuen Formate, mach lieber die alten, die sind gut genug. Er ist der arrogante alte Impro-Papa. So, ich würde sagen, damit kommen wir zum Schluss von der heutigen Folge. Yes. Und kommen in die Danksagungen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Dani Giger für die Musik bedanken, die ihr immer wieder zwischen all den Teilen hört. Und ich habe ihn heute schon mal erwähnt, bei ihm möchte ich mich bedanken. Seit 20 Jahren macht er Impro, der Christian Johannes Käser, im An und für sich nur Cheese genannt. Und ich möchte mich bedanken für einen Starbucks-Besuch an einem Starbucks, den es nicht mehr gibt, an der Bahnhofstraße im Jahre 2009. Wo Cheese, der einer meiner frühen Lehrer und Mentoren war und mir viel beigebracht hat und ich da saß und gesagt habe, du, ich bin am Ende meiner Studium, soll ich das machen oder Impro? Und er hat mir folgenden Rat gegeben, er hat gesagt, wenn du dich voll auf die Impro einlässt, dann wirst du andere Antennen bekommen, er hat den Begriff von Antennen benutzt, und dann wirst du ganz viele Gelegenheiten und Chancen wahrnehmen, die du da gar nicht wahrnehmen wirst, solange du nicht voll draufsetzt. Und ich habe ihm geglaubt, und er hatte recht, es hat funktioniert. Und an dieser Stelle, lieber Cheese, ich denke noch ganz oft an dieses Kaffee trinken. Klar, ich weiß es noch, ich hatte kalten Kaffee im Sommer in einem Starbucks in der Nähe von der UBS Hauptquartier, gibt sich mehr. Lieber Cheese, vielen Dank. Sascha, wem würdest denn du gerne danken?
Ich würde gerne Danke sagen an Sandro, der ist mein bester Kollege seit also erst 5-6 Jahre, aber seit mega früh mega intensiv, weil er hat eigentlich aus mir einen selbstbewussten jungen Mann gemacht, wo ich war vorher recht unsicher und schüch und zurückhaltend war und ich habe ihn dann kennengelernt im Eishockey-Team und er hat dann mit mir Sachen gemacht und gesagt, ja, jetzt mach einfach, tu nicht so Angst haben. Und dadurch, dass ich dann mit ihm oder alleine mich immer mehr getraut habe, bin ich auch selbstbewusster und mehr outgoing geworden und überzeugter von mir. Und ich wüsste nicht, wie ich wäre, wenn ich ihn jetzt nicht kennengelernt hätte. Darum merci vielmals, Sandro, schön, gibt's dich so. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder.
Das klingt ja, als ob es für Sandro ein Impro-Kurs eine gute Sache wäre.
Ja, ich habe Sandro auch schon gesagt, komm auch mal.
Sandro, wir Sandro, warten ja auf dich.
Bitte komm.
Sehr gut, dann kommen wir zum Schluss und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiter abonniert, dann verpasst ihr keine der neu erscheinenden Folgen. Ich lasse mich nicht mehr ganz auf wöchentlich ein, aber bisher sieht es zumindest gut aus. Und dass ihr auch gerne mal in den Impro for Business Podcast reinhört. Folgt uns doch auf Instagram und in unserem WhatsApp-Channel, dann erfahrt ihr noch viel mehr über das An und für sich und eventuell über die extrem steile Karriere von Sascha Keller, Upcoming Impro Superstar.
Yes.
Und ja, wir hoffen natürlich sehr, dass ihr beim nächsten Mal dann mit dabei seid. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Lieber Sascha, vielen Dank.
Ja, merci und einen schönen Abend.